Vater, danke vielmals, dass du heute Abend hier bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst, dass wir ein Stück mehr in das Bild, in das du uns siehst, hineinverwandelt werden dürfen. Sprich du zu uns und verändere du uns. Amen. Wisst ihr, dass wir in der besten Zeit, die es je gegeben hat, leben? Ich muss das mal erwähnen. Ich glaube, wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir das Weltgeschehen um uns herum beobachten, die Welt fällt uns momentan irgendwie über dem Kopf zusammen. Und Leute, das ist nur die Hälfte der Realität. Das Reich Gottes ist so stark wie noch nie. Gott ist daran, sein Reich zu bauen, hier auf dieser Erde im Moment. Und wir erleben es. Und wenn wir diese Beispiele hören von Leuten, die noch nicht es schaffen, in einen Gottesdienst zu gehen, die es noch nicht schaffen, einen Alpha-Kurs zu gehen, so habe ich Beispiele erlebt, dass Leute, Drogendealer von Luzern, frei werden. Halleluja. Wie sie nach Hause gehen und sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr mit meiner Freundin zusammenwohnen. Und sie sagt, hey, was du erlebt hast, das brauche ich auch. Und eine Woche später kommt die Freundin und bekehrt sich und sagt, ich brauche diesen Jesus auch. Das passiert in unserer Zeit. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt ist super. Vor 10 Jahren, wenn ich jemandem gesagt habe, hey, du brauchst Jesus, hat gesagt, weißt du was, mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche. Für was brauche ich diesen Jesus? Heute ist die Hoffnungslosigkeit so groß, dass wenn wir kommen und sagen, wir haben eine Hoffnung, wir wissen, es kommt gut. Wir haben einen Gott, der alles im Griff hat. Ein Gott, der nicht irgendwo am Rande steht und sagt, wow, da ist jetzt ganz schlimm, was da passiert. Nein, er hat es im Griff. Und wir haben diese Hoffnung und wir dürfen den Leuten sagen, ich habe die Hoffnung. Ich habe in den letzten 5 Monaten 2 Menschen, die mir lieb sind, ein Stück weit begleiten dürfen, als sie starben. Und hey, das waren Hoffnungsschimmer. Meine Mutter, die erste, und dann mein Schwiegervater, der zweite, sie haben im Spital gesagt, ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich werde in Ewigkeit bei Gott sein. Und Leute, das hat eine Kraft. Bei meiner Mutter haben wir nachher gehört, die Krankenschwestern haben sich gestritten darum, wer in diesem Zimmer sein darf. Weil sie sagen, da ist eine Hoffnung. Und wenn wir eine hoffnungslose Welt haben, dann müssen wir aufstehen und sagen, wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, wo wir hingehen. Das Thema, die perfekte Gemeinde, ist ein bisschen hochgegriffen. Gibt es die perfekte Gemeinde? Ich sage euch, ich glaube, in Gottes Augen gibt es sie. Aber ich will euch hineinnehmen und ich glaube, damit wir das verstehen können, was gemeint ist mit einer perfekten Gemeinde, muss ich ein bisschen ausholen. Und ich mache jetzt kurz mal ein bisschen Eheberatung, um dieses Thema aufzugreifen, damit wir dann auch wissen, von woher wir gehen müssen. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, das ist der Eheratgeber überhaupt, Epheser 5, Verse 22 bis 25. Ihr Frauen unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus, der Messias, das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie auch gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterstellt, so soll auch die Frauen sich ihren Männern unterstellen. Und zwar alle Dinge, das ist jetzt fies. Ich muss die Bibel nehmen. Ein Teil fehlt, ich habe nicht alles ausgedruckt. kann nicht nur die eine Seite vorlesen, das wäre gemein. So, 22. Wenn das einem nicht auffällt, dass da nicht alles drauf ist. 22, genau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Dann kommt, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Messias die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Bis hierhin. Wir alle kennen diese Verse. Und mir ist etwas aufgefallen in meinen Gesprächen, die ich mit Ehepaaren hatte, mit meinen Gesprächen, die ich mit Leuten hatte. Alle nehmen den falschen Vers. Ist euch das auch schon aufgefallen? Meine Frau, sie muss sich mir unterordnen. Wenn sie nur verstehen würde, es wäre alles so viel einfacher. Und die Frau denkt sich, Mann, wenn der Mann doch das machen würde und er würde mich so lieben, wie Jesus mich geliebt hat, wie wäre es doch einfacher? Wir Menschen haben eine Tendenz, den Vers zu nehmen, der nicht an uns geschrieben ist, sondern der an die anderen geschrieben ist. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, warum so vieles schiefläuft in unserer Welt. Ich habe eine Zeit lang mit meiner Frau ein Haus geführt und da sind Leute zu uns gekommen, die Mühe hatten, die im Leben Schwierigkeiten hatten. Und da habe ich jeden Morgen mit diesen Leuten die Bibel gelesen. Es war einmal eine Frau da, die hat mich sowas von wütend gemacht. Eine liebe Frau, aber sie hat mich sowas von wütend gemacht. Ich habe ihr gesagt, hey, jedes Mal, wenn wir morgen, wir lesen Bibel, wir lesen 2, 3 Verse, nicht einen Riesenabschnitt, aber dann habe ich eine Frage. Was nimmst du heute aus diesem Bibelvers heraus, was du in deinem Leben ab heute anders machen willst? Die Bibel soll zu uns sprechen. Sie soll unser Leben verändern. Und diese liebe Frau, die hat jeden Morgen hat sie gesagt, oh, dieser Vers hätte Heinz hören müssen. Dieser Vers müsste mein Pastor hören, mein Kleingruppenleiter. Und ich habe jedes Mal gesagt, und was sagt es dir? Ja, mein Pastor müsste das hören. Leute, wenn wir über die perfekte Gemeinde reden, müssen wir die Bibel zu uns sprechen lassen. Und mal uns ablegen von dem, zu sagen, hey, wenn die anderen verstehen würden, was hier steht, dann wäre es alles gut. Du bist heute Abend angesprochen. Und ich möchte mit euch Eigenschaften, die eine Gemeinde ausmachen, heute Abend anschauen. Und ich möchte euch auffordern, vergiss alle anderen, die mit dir in der Gemeinde sind. Und nimm ihn für dich. Überleg dir, was heißt das für mich? Was muss ich verändern in meinem Leben, damit das wahr werden kann? Seid ihr bereit? Ist im Fall mühsam, ich kann euch schon mal vorwarnen. Eine perfekte Gemeinde ist bibeltreu. Da fängt es an. Ich nehme die Bibel und ich lasse sie zu mir sprechen. Ich drücke die Bibel nicht in das hinein, was mir gefällt, sondern ich lasse sie für sich sprechen. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht, jedes von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Lass die Bibel zu dir sprechen. Die Bibel erzieht dich. Die Bibel wird nicht benutzt, um andere zu erziehen. Die Bibel erzieht dich. Nimm sie für dich persönlich. Ganz spannend, wir hatten letzthin ein Seminar und der Pastor hat gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Bibel zu zitieren. Ich habe gedacht, was? Wir müssen doch die Bibel zitieren können. Und er hat gesagt, nein, es ist dir nicht erlaubt, die Bibel zu zitieren. Der Heilige Geist soll sie in dir zitieren. Wenn wir die Bibel zitieren, missbrauchen wir das Wort Gottes meistens. Der Geist Gottes darf das Wort zitieren. Und er braucht manchmal uns dazu. Aber in erster Linie soll er in unser Herz hinein das Wort Gottes zitieren und auslegen, damit wir etwas verstehen davon. Ich will lernen. Ich will erzogen werden. Ich will gerüstet werden zu guten Werken. Ich und nicht du. Ich. Eine perfekte Gemeinde hat Agape-Liebe. Uneigennützige Liebe. Im Johannes 13, Vers 35 steht, daran werden wir alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Leute, auch hier, es geht nicht darum, dass du mich lieben musst, es geht darum, dass ich dich lieben muss. Und Agape-Liebe ist keine berechnende Liebe. Es ist eine Liebe, zu der wir eigentlich gar nicht fähig sind. Aber es geht darum, dass ich jemanden liebe, ohne dass etwas zurückkommt. Eine verschenkende Liebe. Ist dir bewusst, Jesus hat dich geliebt, als du noch kein Interesse an ihm hattest? Diese Liebe befähigt uns, damit wir auch lieben können. Aber ganz wichtig, es geht nicht darum, du musst mich lieben. Okay, ich sage es manchmal, du hast mich geheiratet, du musst jetzt. Aber es geht nicht darum, dass du musst, sondern es geht darum, mein Auftrag ist zu lieben. Und eine perfekte Gemeinde macht es aus, dass jeder, der hier sitzt, sagt, meine Aufgabe ist es zu lieben. Und weißt du was? Die nächste Person, meine Frau zu lieben, ist nicht so schwierig. Aber es gibt ein, zwei schwierige Leute in der Kirche, die neben dir sitzen vielleicht. Oder vielleicht in anderen Ecken. Diese Leute zu lieben, da fängt die göttliche Liebe an. Wir werden dann noch darauf zurückkommen, wie das möglich ist. Apostelgeschichte haben wir schon gehabt. Die Gemeinschaft, das Brotbrechen miteinander, das Zeit miteinander verbringen, einander gern zu haben. Diese Gemeinschaft, einander zu suchen. Leute, ich höre immer wieder, ich brauche keine Kirche, um meinen Weg mit Gott zu gehen. Ich weiß nicht, wo in der Bibel du gelesen hast, dass Jesus dich zur Braut gemacht hat. Steht nicht in der Bibel. Seine Gemeinde ist die Braut. Und wisst ihr was? Das hat einen Grund. Das ist nicht, weil er dich nicht liebt, aber es ist, weil du andere Christen brauchst, die dich manchmal nerven, die manchmal anecken, mit denen du dich manchmal reiben musst, damit du geschliffen wirst und das Bild Gottes verwandelt werden kannst. Wir brauchen einander. Und wir brauchen auch die Mühsamen. Auch die, die wir vielleicht nicht ausgewählt haben. Übrigens, Gott hat ja die Gemeinde adoptiert. Der neben dir sitzt, die neben dir sitzt, ist deine Schwester, dein Bruder. Deine Geschwister hast du nicht ausgewählt. Sie sind in deine Familie hineingeboren worden. Und sie gehören zu dir. Heiligkeit. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln, Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sind berufen, heilig zu sein. Wir sind herausgefordert, heilig zu leben. Und nicht, ich nehme immer dich, nimm es nicht persönlich, aber dann mache ich niemand sonst. Wir können das dann auch noch unterteilen sein. Nicht, sie sollte heilig sein. Und wenn sie doch heiliger wäre, wäre es doch so viel besser bei unserer Gemeinde. Nein, ich strebe danach, heilig zu sein. Ich suche die Heiligkeit Gottes. Und ich suche die Heiligkeit Gottes in meinem Leben und ich lasse mich immer wieder verändern von ihm. Dienst. Wir sollen einander dienen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwester. Galater 5, 13. Nur missbraucht die Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Wir sind zur Freiheit berufen, damit wir dienen können. Ich werde es wieder sagen. Es geht nicht darum, dass du mir dienst. Es geht darum, wie kann ich ihr dienen. Wir sind zur Freiheit berufen, damit wir dienen können. Und hier ist wichtig, wir sind zur Freiheit berufen. Es steht nicht geschrieben, wir werden mal frei sein, wir werden mal in die Freiheit berufen, sondern wir sind in die Freiheit berufen, damit wir dienen können. Wir müssen nicht warten, bis wir heilig sind, bis wir perfekt sind, um zu dienen, sondern wir sind von Jesus freigesetzt, um zu dienen. Ich bin freigesetzt, um zu dienen. Anbetung. Anbetung ist ein Lebensstil. Das, was wir hier machen, ist Lobpreis. Anbetung ist unser ganzes Leben. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir Anbeter werden. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Leute, es ist sehr schwierig, Gott anzubeten, wenn wir nicht in der Wahrheit leben. Es geht eigentlich gar nicht. Wir können ihm Lieder singen, wir können Lobpreis spielen, machen, aber wir können Gott nicht anbeten. Wir müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Es ist etwas zwischen mir und Gott. Und Leute, es ist schwierig, wenn wir hier stehen und sagen, Gott, ich liebe dich über alles, aber meine Geschwister sind einfach mühsam. Ich bete dich an, aber eigentlich könntest du ein, zwei von meinen Brüdern und Schwestern jetzt einfach mal wegnehmen. Es geht nicht. Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter und dein Kind kommt und sagt, weißt du, Papi, ich hab dich auch gern, aber sie sagen es. Aber es tut weh, oder? Es tut weh, weil wir haben beide Kinder oder alle drei Kinder gern. Wir haben alle Kinder gern. Und es tut weh, wenn sie sagen, hey, die anderen bräuchte es nicht. Doch, es braucht sie. Und Gott liebt sie. Und wir möchten Gott anbeten. Und wir müssen unser Herz immer wieder prüfen. Evangelisation. Matthäus 28, Vers 19 steht, geht nun hin und macht alle Völker zu Jünger. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist der Missionsbefehl und es tönt so befehlshaft. Aber ich sage euch etwas, wenn du verstanden hast, was Gott in deinem Leben gemacht hat, du kannst nicht schweigen. Es geht gar nicht. Wenn du siehst, dass jemand vor die Hunde geht und du hast die Lösung, du kannst nicht schweigen. Wenn du jemandem erzählen kannst, dass du verloren warst und Gott dich gefunden hat, und du siehst, der ist verloren. Wie kann ich schweigen und sagen, Pech für dich? Das geht nicht. Als ich mich mit dem Thema die perfekte Gemeinde auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir die falschen Verse nehmen oder sie falsch auslegen, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, warum unsere Gemeinden so schwierig sind. Weil wir wollen die anderen verbessern. Wir wollen die anderen besser machen. Und andere besser zu machen, ist unmöglich. Aber was du kannst, ist, du kannst an dir selber arbeiten. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war mal in der Gebetszeit vorne und da kam eine Frau auf mich zu. Entschuldigung, es sind immer Frauen, keine Ahnung warum. Diese Frau kam und sagte, hey, ich bin überfordert. Ich habe einen Chef, der ist so fies. Er ist so schwierig. Ich kann mit dem nicht mehr umgehen. Und ich stand da und habe mir überlegt, was rätst du so jemandem? Es gibt mühsame Chefs. Das Problem ist, du kannst den Chef nicht verändern. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was? Versuch mal etwas. Vom heutigen Tag an, jeden Morgen, bete für deinen Chef und segne ihn. Hat sich der Chef verändert? Nein. Aber die Situation hat sich verändert. Weil in ihrem Herzen ist etwas passiert. Sie konnte dem Chef ganz anders begegnen. Sie kam, glaube ich, eine Woche später zu mir und sagte, hey, die Situation ist völlig anders. Du kannst den anderen nicht verändern, aber dich selbst. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, die eine Seite, aber das möchte ich nicht zu fest sagen, sondern es geht auch darum, uns auf Jesus zu konzentrieren. Denn all die Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, wenn du dich auf dich konzentrierst und diese Sachen für dich umsetzen musst, wirst du merken, dass du es nicht kannst. Und das ist eine gute Situation. Wenn du das begriffen hast, dass es unmöglich ist für dich, diese perfekte Gemeinde auszumachen, du persönlich, dann kommt Jesus ins Spiel. Er in dir schafft Veränderung. Wenn du anfängst zu beten für diese Situation, wenn du anfängst dafür zu beten, dass du lieben kannst, gerade für die, die es schwierig machen, wenn du anfängst zu beten, dass dein Herz wieder neu angezündet wird und du nicht mehr schweigen kannst und den Mitmenschen erzählen musst, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Wenn du merkst, hey, ich kann nicht heilig sein, ich schaffe es nicht, das Wort Gottes zu erfüllen, dann bist du in guter Gesellschaft. Bete dafür, dass Gott es in dir macht. Er kann dich verändern. Er kann machen, dass es dir einfacher fällt, das zu tun, was Gott will. Seine Kraft in uns kann etwas bewegen. Wenn du denkst, hey, ich habe die Kraft nicht zu dienen, bitte Gott darum, dass er dir irgendetwas Kleines zeigt, wie du dienen kannst. Und fang an, das zu machen. Etwas Kleines. Und du wirst merken, es wird etwas verändern in deinem Leben. Suche Gott über diesen Punkten. Suche Gott in Anbetung. Und wenn du merkst, hey, da ist irgendetwas in mir, dass diese Anbetung verhindert, dann kläre das. Gehe auf die Personen zu. Kläre das. Gott hat es verdient, angebetet zu werden. Er ist würdig. Und es hat nichts ein Recht darauf, das zu vernichten. Wenn wir uns auf diesen Punkt anschauen, dann müssen wir lernen, ich bin nicht fähig, diesen Christ zu sein, der die perfekte Gemeinde ausmacht. Was heißt das? Wenn ich nicht fähig bin, wie will ich dann von jenem anderen erwarten, dass er fähig ist, perfekt zu sein? Leute, wir machen Fehler. Ich mache Fehler und du machst Fehler. Wir verletzen einander, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wir stressen einander. Wir machen Fehler, aber wie gehen wir mit Fehler um? Wie gehen wir mit Schuld um? Wir gehen hin und bitten um Vergebung. Beim Vater und bei unseren Geschwistern. Es geht darum, dass wir lernen, mit Fehlern umzugehen. Leute, Gott hat nicht gesagt, du kannst es schaffen, du musst dich nur genügend anstrengen. Er hat gesagt, du musst immer wieder zu mir kommen und die Vergebung abholen. Du musst immer wieder zu mir kommen und dich reinigen lassen. Wie gehen wir mit Fehlern um? Fehler sind kein Problem. Aber auf Fehlern zu beharren, das ist ein Problem. Es gibt die Wahrheit und es gibt die Gnade. Für viele von uns ist Wahrheit und Gnade etwas, das einander gegenübersteht. Sind wir jetzt gnädig oder gilt die Wahrheit? Und Leute, es braucht ein Gleichgewicht. Die Wahrheit ist extrem wichtig. Wenn wir die Bibel verwässern und sagen, die Gnade, die ist so groß, das ist nicht so schlimm, wenn man etwas macht, das in der Bibel steht, dass es nicht okay ist. Dann machen wir die Gnade kaputt. Aber wenn wir in Wahrheit hinstehen und sagen, hey, es gibt Sachen, die Bibel eine Meinung dazu hat und die gilt. Aber egal in welchem Bereich dein Problem ist, dass du dieser Wahrheit nicht genügst, es gibt die Gnade, die dir hilft, dieser Wahrheit zu genügen. Es braucht Gnade und Wahrheit. Es gibt nichts Liebloseres, als die Augen zuzumachen und zu sagen, ach, Gott ist schon gnädig. Wenn ich jemanden sehe, den ich gern habe, und der läuft auf einen Abgrund zu, mit den Augen zu, und ich sehe, hey, noch 3 Schritte und dann fällt er das Tobel herunter. Ich werde alles tun, um ihn davon abzuhalten, dort runterzufallen. Das ist Liebe. Wenn ich jemanden sehe, der in Sünde lebt und sein Leben kaputt macht, dann werde ich alles machen, um diese Person darauf aufmerksam zu machen. Aus Liebe. Übrigens, die Wahrheit macht uns frei. Gottes Wort ist gut. Er meint es gut mit uns. Also wenn ich davon rede, den Abhang runterstürzen, wenn wir nicht das machen, was Gott uns sagt, dann machen wir nicht das Gute, weil das, was er sagt, ist das Gute. Was soll ich noch sagen? Römer 12, 3. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Vers für uns. Dort steht, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß seines Glaubens ausgeteilt hat. Ich möchte dich herausfordern heute Abend. Nimm diese Worte für dich und nicht für den anderen. Ich glaube, das ist im Römer 12 da gemeint. Es gebührt uns nicht zu halten, dass ich was Besseres bin, dass ich weiter bin, dass ich gerechter bin, würden wir natürlich nie zugeben, aber manchmal unser Verhalten sagt das manchmal aus. Jesus hat uns frei gemacht und wir brauchen ihn. Und ich glaube, wenn wir diese Sachen, all das, was ich jetzt erzählt habe, in unserem Leben anfangen umzusetzen, dann sind wir ein Stück näher bei der perfekten Gemeinde. Nicht, weil wir perfekt sind, aber weil wir verstanden haben, wie es perfekt werden kann. Noch eine kleine Ermutigung. Ich habe, als ich diese Vorbereitung gemacht habe, habe ich gedacht, was sagt eigentlich die Psychologie dazu? Was sagen eigentlich unsere Psychiater dazu? Und das ist hochspannend. Die Psychologen sagen heute, wenn du dich zu fest auf dich selber konzentrierst, wenn du dich zu fest um dich selber drehst, dann hast du statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden, Angstzustände zu haben und einsam zu sein. Ich lese euch vor, was ich gelesen habe. Die ständige Überwachung des eigenen Status und das Vergleichen mit anderen erzeugt Stress. Schau auf Jesus. Und schau, wie du Jesus dem anderen näher bringen kannst. Ein anderer Psychologe, der hat von einem leisen Ego gesagt. Dass er gesagt, Selbstverleugnung ist eine Stufe zu viel, aber ein leises Ego, das heißt, dass du deine persönlichen Bedürfnisse so weit zurückstellen kannst, damit du die Bedürfnisse des anderen hören kannst. Also wegschauen von dir selber, hinschauen zu anderen. Was da spannend ist, auch wieder zitiert, distanzierte Reflexion, also aus der Distanz etwas anzuschauen, integrative Perspektivenübernahme, also aus der Sicht des anderen zu schauen, Empathie gibt persönlichen Wachstum. Psychologie ist nicht irgendwie so. Noch etwas. Hast du gewusst, das werde ich nicht noch nehmen, ich habe noch zwei, ich nehme nur noch einen. Dienst am Nächsten. Ganz spannend. Es gibt einen Fachbegriff, den spare ich euch, weil ich ihn selbst nicht aussprechen kann. Aber die Psychologen sagen, Studien zeigen, dass Menschen, die sich für andere engagieren, ein stärkeres Immunsystem haben, eine höhere Lebenserwartung haben, das Hirn schüttet ein Stoff aus, der uns sogenanntes Help-Highlight in unserem Hirn gibt. Leute, die Bibel hat recht. Wenn wir uns nach dem richten, die Psychologen heutzutage sagen uns das Gleiche mit viel komplizierteren Worten, aber die Bibel hat recht. Wenn du dich darauf ausrichtest, Gemeinde so zu leben, wie es gemeint ist, wirst du davon profitieren. Wenn du es nicht für die anderen machen willst, mach es aus Egoismus, weil du lange leben willst. Es gibt die perfekte Gemeinde. Wenn wir danach streben, so zu leben, wie Gott es für uns will. Aber es kommt auf dich darauf an. Lebe du die perfekte Gemeinde. Und Leute, wir werden Hoffnungsstrahl setzen in unserer Umgebung. Wir werden Menschen erreichen in unserer Umgebung, weil sie diese Hoffnung erleben werden, wenn wir von uns wegschauen, auf die anderen und auf Jesus hin. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist so gut. Und wir wünschen uns alle, dass wir so miteinander unterwegs sein können, dass wir in Liebe, in Frieden, in Einheit, in Demut, in Freude miteinander unterwegs sein dürfen und dass wir die Gemeinde sein dürfen, wie du sie gedacht hast. Und Jesus, ich möchte Buße tun in meinem Leben, dort, wo ich gesucht habe, dass die anderen das machen und nicht ich. Jesus, ich möchte anfangen, das, was du in deinem Wort sagst, für mich zu nehmen. Und ich möchte, dass ich verändert werde. Und Jesus, ich bitte das, dass du das in unser Herz hineinlegst, dass jeder von uns zu diesem Gebet kommen darf. Jesus, verändere du mich. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Schenk mir Liebe für die anderen. Jesus, zeig mir, wo ich dienen kann. Jesus, zeig mir, wo dein Wort bei mir Fehler aufdeckt. Jesus, korrigier du mich. Jesus, lass mich meinen Teil dazu beitragen, dass dieses Bild der Braut schöner werden darf und die Gemeinde wachsen darf. Komm, Heiliger Geist, verändere du uns. Amen.